Hallo, wir sind Ole und Yannick.
Und das ist der Gründer-Podcast.
Ole, ich habe heute leider sehr schlechte Nachrichten. Oder gute Nachrichten, das ist je nachdem nach Interpretation, aber für mich schlechte Nachrichten. Ich bin jetzt leider arbeitslos. Oder kurz davor. Es ist ein neues Sprachmodell spezifisch für Programmierung rausgekommen. Mm. Das heißt Devin. Fast hätte ich Dave gesagt. Das ist wahrscheinlich, denke ich, zu sehr an den Film. Aber Devin heißt das Modell. Und das wird jetzt leider alle Programmierer arbeitslos machen. Das heißt, ich habe demnächst nichts mehr zu tun. Aber vielleicht sind es für dich gute Nachrichten. Dann habe ich mehr Zeit, mit dir Podcast aufzunehmen.
Du meinst, das ist jetzt genau das Falsche, was ich daraus jetzt mitgenommen habe aus deiner kurzen Einleitung. Aber du meinst, Podcast-Host ist der Job der Zukunft, weil die KI sich einfach gar nicht so dumm stellen kann, wie der durchschnittliche Podcast-Host ist. Und deswegen wird dieser Job niemals irgendwie ersetzt werden können.
Wahrscheinlich ist das der Grund. Ja, ich wollte gerade einwerfen, KI kann ja auch Texte schreiben und Voice-Synthesizen. Insofern ist unser Podcast demnächst wahrscheinlich auch durch KI ersetzt. Aber das ist ein sehr guter Punkt, den du da einbringst. Ich glaube, das klingt alles viel zu sinnvoll, wenn eine KI das macht. Das wird keinen Erfolg haben.
Ja, das, also ich glaube, diese Halbwahrheiten und dieses... Ich habe jetzt auch diese Woche wieder einen Podcast gehört. Ich bin ja meistens eher relativ unemotional beim Podcast hören, aber da hätte ich gerne mein Handy angeschrien, wie man bitte so viel bescheuerte Sachen in einem einzigen Satz unterbringen kann. Also es war noch nicht mal zwingend falsch, aber dieses, man hat am Anfang einer Diskussion einen Standpunkt hingestellt, ohne den überhaupt irgendwie mal zu hinterfragen, und hat damit dann eine Stunde lang argumentiert. Das erinnerte mich so ein bisschen an, ich glaube, das war meine Realschulprüfung in Deutsch, wo man diskutieren musste. So, daran erinnerte mich das, so auf dem Niveau war das. Einfach immer wieder dasselbe Argument von der ersten Minute wiederholt und dieses Argument niemals irgendwie angezweifelt. Da denke ich mir halt, das würde KI halt gar nicht so schlecht hinkriegen. Also das geht gar nicht.
Ist das nicht 80% des aktuellen Diskurses, egal zu welchem Thema, den man so mitbekommt?
Ja, deswegen antworte ich auf solche Diskussionen auch immer einfach nur noch mit, es kommt drauf an.
Finde ich gut. Du bist der geborene Jurist, Ole, das sagt man doch als Anwalt, glaube ich, immer.
Klar, weil ich auch so gerne studiert habe, dass ich das gerne noch mal 3 Jahre länger getan hätte.
Ich glaube, Jura dauert länger als 3 Jahre. Also es ist insofern noch besser.
Ich habe schon 3 Jahre studiert.
Okay,
tatsächlich. Verstehe. Also ich meine, statt jetzt den paar Jahren, die ich jetzt habe, halt noch mal länger. So war der
Punkt. Ah, verstehe. Ich dachte, dass du jetzt noch mal mit Jura anfangen wollen würdest.
Ach so, nee. Und es war jetzt natürlich auch zu hoch für dich formuliert als durchschnittlicher Podcast-Host.
Korrekt.
Dementsprechend.
Deswegen. Du musst in Zukunft mit KI stattdessen sprechen hier, damit du auch verstanden wirst. Aber zurück zu Devin. Das ist laut der Firma, die ihn, es, Devin ist ja ein männlicher Name, wahrscheinlich ihn.
Wie wagst du es nur, das Geschlecht von Devin jetzt hier beurteilen zu können?
Das ist laut Firma, die ihn bereitstellt, der erste vollautomatische Softwareentwickler. Daran hätte ich eigentlich das Geschlecht erkennen können, wenn die ihn so nennen, dass der Softwareentwickler, dann ist das ja offenbar ein R. Also, und Devin kann selbstständig programmieren angeblich, also kann Aufträge entgegennehmen, kann das implementieren, kann das dann ausführen, und wenn der Computer das dann einen Fehler zurückgibt, also für die den Programmierprozess nicht kennen, so läuft das meistens, man fängt an, irgendwie was runter zu programmieren, dann versucht man das auszuführen, dann kriegt man einen Fehler und dann sitzt man 8 Stunden lang da und fragt sich, warum man so blöd war und was man gemacht hat. Also Devin kann das selbstständig ausführen, den Fehler, falls einer ist, den er zurückkriegt, analysieren und darauf aufbauend seinen Code anpassen. Also eigentlich der ganze Softwareentwickler-Job, insofern kann ich jetzt aufgeben, irgendwas anderes machen.
Also grundsätzlich das mit dem Fehlercode fand ich sehr schön, weil irgendwie habe ich letztens so ein Meme gesehen, juhu, endlich ein anderer Fehler, und dann darunter der Titel Fortschritt als Programmierer.
Das ist sehr passend, das kann ich bestätigen.
Also, das konnte ich selbst aus den wenigen Zeiten, wo ich mit dir mal irgendwie zusammensaß, während du was programmiert hast oder so, bestätigen. Das fand ich sehr passend. Und zu Devin an sich... da muss ich dir jetzt leider oder zum Glück sagen, wir wohnen ja zum Glück immer noch in Deutschland und bis sich da technischer Fortschritt durchsetzt, dauert ja im Schnitt so 15 Jahre. Das heißt, du kannst jetzt 15 Jahre lang nach einem neuen Job suchen, aber ist ja schon mal gut, dass du vorgewarnt bist und weißt, dass es ganz bald soweit ist.
Oder ich wechsle einfach schon mal an einer Stelle in eine Behörde, dann sind das, glaube ich, erst eher nochmal 150 als 15 Jahre insofern.
Sehr schön.
Ich habe letztens beim Podcast hören Werbung bekommen, tatsächlich. Das ging irgendwie so, du bist Informatiker, aber es besteht ein Kompatibilitätsproblem mit der freien Wirtschaft. Komm zum öffentlichen Dienst bei IT für den Bund oder irgendwie sowas.
Die habe ich auch schon ein paar Mal gehört, tatsächlich. Also,
und ich wollte mich gerade darüber freuen, wie gut es ja targeted war, aber dann scheinbar nicht.
Ich glaube, es ist einfach grundsätzlich an alle getargetet, die irgendwelche technischen oder im entferntesten Sinne technischen Podcasts irgendwie hören. Also ich sag mal so, es ist immer noch besser getargetet als der eine Pizzalieferant, von dem du mir gerne erzählst, der gar nicht in deine Postleitzahl geliefert hat damals, aber auch noch nicht perfekt.
Du wolltest noch was hinzufügen zu Devin.
Wollte ich noch was hinzufügen? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es ja noch 15 Jahre hier in Deutschland dauert, bis das Ganze sich durchgesetzt hat.
Also ist was angefangen, aber dann hatte ich dich unterbrochen. Aber das, kannst du nochmal drüber nachdenken. Und in der Zwischenzeit kann ich die Metrics einmal durchgehen. Also es gibt so eine Benchmark quasi. Also es gibt eine Reihe von Softwareentwicklungsaufgaben, die man benutzt, um diese KIs zu bewerten. Vielleicht, ich wollte die Zahlen einfach vorlesen, aber vielleicht hast du ja auch Lust zu raten. Wie viel Prozent dieser Aufgaben konnte ChatGPT 3, GPT-4 und Devin jeweils korrekt lösen? Ich habe jetzt, jetzt habe ich schon verraten, glaube ich, indirekt, dass es aufsteigend ist, aber konnte man sich wahrscheinlich auch denken. Also wir können ja mal mit GPT-3 anfangen. Wie viel Prozent dieser Softwareaufgaben, glaubst du, konnte GPT-3 lösen?
25.
Ich glaube, ich verrate es noch nicht, sonst ist das schon so ein Punkt, an dem du dich orientieren kannst. Mhm. Und GPT-4?
45.
Und Devin?
85.
Okay, es ist tatsächlich ein gutes Stück von deinen Zahlen entfernt. Und insofern vielleicht doch noch mal gute Nachricht für mich als menschlicher Programmierer. Also die tatsächlichen Zahlen sind GPT-3 0,5%, GPT-4 1,75% und Devin knapp 14%. Das heißt, noch ein sehr gutes Stück von 100% entfernt einerseits. Andererseits ist natürlich schon ein bemerkenswerter Sprung von 1,75 auf knapp 14. Falls das jetzt so halbwegs in der Geschwindigkeit weitergeht, ja, ich sag mal, wenn er sich nochmal verdoppelt, dann würde ich sagen, sind wir so einem Junior-Entwickler schon recht nah.
Okay, das heißt, es ging jetzt wirklich dann, ich glaube, das habe ich so ein bisschen falsch irgendwie als Maßstab genommen. Ich dachte, es geht halt darum, welche dieser Aufgaben in einem normalen Programmierprozess hat er hingekriegt, sondern es ging eher darum, man hat ihm Aufgaben gestellt, was er programmieren sollte und was davon dann sozusagen am Ende funktioniert hat.
Also es sind quasi 100 Aufgaben, ne? Und wenn er 14 richtig hat von den 100, also es sind nicht wirklich 100, das hätten wir von meinem Beispiel, wenn er 14 davon richtig gemacht hätte, dann sind es halt 14%, das ist der Anteil quasi der erfolgreich abgeschlossenen.
Ja, aber klar, natürlich. Ich meine, wir haben jetzt ja wirklich dann schon mal irgendwie eine Verzehnfachung fast von 1,7 auf 14. Wenn das so weitergehen würde, dann könnte er im nächsten Modell alles. Davon gehen wir jetzt mal tendenziell nicht aus. Aber selbst, wie du schon sagst, verdoppelt oder verdreifacht, ist es natürlich durchaus eine gute Konkurrenz irgendwie zu den bestehenden Programmierern.
Also vielleicht noch mal ein bisschen eigene Gedanken dazu. Ich habe jetzt so ein bisschen dramatisch angefangen. Ja, ich bin nämlich arbeitslos. Wir haben ja letzten oder vorletzten Podcast schon mal ein bisschen darüber gesprochen, über GitHub Copilot, den ich benutzt habe, und dass da meine Erfahrungen eher so mittel waren. Devin selber konnte ich leider nicht ausprobieren, hätte ich sehr gerne gemacht, aber es war leider nicht öffentlich zugänglich. Was aber ganz generell jetzt so meine Erfahrung mit Sprachmodellen in der Programmierung ist, dass wir schon noch ein sehr gutes Stück davon entfernt sind, Softwareentwickler wirklich ersetzen zu können. Also erstmal können sie halt bei Weitem noch nicht alles, das ist auch meine persönliche Erfahrung, genau wie es sich eben aus diesen 1,75 bis 14% ergibt. Dann machen sie halt Fehler. Gut, das machen Menschen auch, aber wenn halt Fehler da sind, bedeutet das immer, du brauchst einen Prozess hinterher, um das Ganze zu prüfen und jemanden, der das korrigiert. Ja, also in manchen Bereichen vielleicht mehr als in anderen. Ja, also bei Software für ein Atomkraftwerk ist das wahrscheinlich ein bisschen wichtiger als irgendwie ein Videospiel. Aber ist auf jeden Fall, brauchst du irgendwie nochmal einen Menschen, der drüber schaut. Und dann ist halt meine Erfahrung auch, je komplexer das Projekt wird, desto schwieriger ist das für ein Sprachmodell, darin wirklich Änderungen zu machen. Also zwar haben Sprachmodelle heutzutage ein sehr hohes Kontextwindow, aber trotzdem ist mein Eindruck, wenn du jetzt so ein komplettes Projekt hast, also die meisten Programmierungen sind ja irgendwie nicht nur 10 Zeilen, und das ist ja meistens was sehr Großes, wenn du so ein komplettes Projekt hast, dann hast du schon einen sehr großen Qualitätsverlust. Also du oder auch ihr habt das, glaube ich, vielleicht sogar schon selber gemerkt, wenn man mit ChatGPT spricht. Ich habe schon das Gefühl, er vergisst manchmal Dinge, die eigentlich noch im Kontextwindow drin sind, oder die Qualität, alles Vorherige mit einzubeziehen, sinkt mit der Zeit oder sinkt mit zusätzlichem Input.
Ja, und du hast dann ja auch doch immer wieder diese dauerhaften Korrekturschleifen, ne? Also da ist dann auch die Frage, macht man es dann irgendwie komplett mit dem Tool oder hat man irgendwie, dass man sich da irgendwas ausspucken lässt und man sagt, da habe ich gerade keinen Impuls, wie ich anfangen kann, und baue dann mit dem restlichen Code irgendwie weiter oder was auch immer, weil das merke ich halt bei ChatGPT dann manchmal, woran auch immer es dann liegt, hat dann einen schlechten Tag oder was auch immer, dann geht der Text einmal in die falsche Richtung und ich drehe dann 15 Korrekturschleifen und komme am Ende immer noch nicht da an, wo ich irgendwie hin möchte, und dann nehme ich mir halt irgendwie die erste Variante und passe sie dann halt selber doch nochmal händisch an, weil es einfach nicht besser wird. Selbst wenn ich ihm sage, ja, aber guck mal, wir haben vor 3 Minuten über das andere Thema gesprochen, das solltest du jetzt bitte einfach wiederverwenden, und wie du schon sagst, müsste er eigentlich noch aus dem Kontext kennen, das Ergebnis ist aber trotzdem irgendwie
was ganz anderes.
Und da, wie gesagt, kommst du dann auch manchmal gar nicht mit irgendwelchen Korrekturen voran, sondern dann brauchst du einfach nur sagen, gut, hier sind ein paar nette Formulierungen, den Rest schreibe ich jetzt selber.
Und was, glaube ich, dir die meisten Softwareentwickler sagen werden, was zur Geistersprache kam, ist, der Softwareentwicklungsprozess besteht jetzt natürlich nicht nur aus dem reinen Programmieren, ja, sondern du musst Sachen auch testen, du musst Sachen deployen, also dafür sorgen, dass sie tatsächlich irgendwo auf einem Computer, auf einem Server laufen. Du hast DevOps-Prozesse, du musst sehr viel über das Drumherum wissen, über die anderen Systeme, teilweise über das Business, für das du arbeitest und was deren Anforderungen sind. Insofern bin ich ganz optimistisch, dass die nächsten 15 Jahre oder vielleicht sogar auch noch ein bisschen länger, ich nicht ohne Job dastehe.
Da habe ich letztens auch ein schönes Meme zugesehen, von wegen, ja, ChatGPT ersetzt alle Jobs, und dann so ein Foto von einem, guck mal, ich habe jetzt meine eigene Website gemacht, und dann ist es halt der Programmpfad, wo dann die programmierte Datei auf dem eigenen Laptop liegt, wo du halt auch merkst, ja, selbst wenn sozusagen ChatGPT dir einen tollen Quellcode irgendwie für eine Website schreiben kann, musst du halt trotzdem immer noch überhaupt erst mal wissen, was auf deine Website raus soll, du musst wissen, wie du dann wiederum eine Website online zur Verfügung stellst und was auch immer, und so ist es da ja auch, ne? Und weil ich einen Schritt aus dem Prozess dann irgendwie ersetzt habe, macht mich das halt immer noch nicht arbeitslos.
Ich habe mal einfach aus Spaß für den Anfangszeiten von GPT, habe ich ihn mal gebeten, eine Webseite zu erstellen für einen Lieferdienst, war es, glaube ich, ein Pizzalieferdienst oder so. Und es, also zu seiner Verteidigung muss man sagen, ich habe auch nicht besonders gut gepromptet, ja, und auch nur einen Versuch gemacht, keinen Dialog, und ich glaube, es war auch noch ChatGPT 3, aber das Ergebnis war halt quasi eine Webseite, die einfach weiß war, mit so einer Stichpunktliste, wo irgendwie drauf stand Pizza Margarita, Pizza Salami und so weiter, aber auch nur der Text. Also man konnte da nicht mal draufklicken oder irgendwas tun. Es war einfach eine Liste von Pizzen. Das war dann die Website. Insofern, da wird man, glaube ich, noch ein bisschen weiter dran arbeiten müssen, bis man ein funktionierendes Projekt hat. Von deinem Punkt mal ganz abgesehen.
Ja, gut, ich glaube, einige wären damit zufrieden. Also wenn ich mir immer noch so die durchschnittliche deutsche Website angucke, gibt es, glaube ich, Leute, die das Ergebnis sehen und sich denken, perfekt, besser als meine aktuelle. Aber ja,
er muss noch drunter schreiben, um die Pizza zu bestellen, schicken Sie bitte einen Fax an diese Nummer. Dann hast du die perfekte deutsche Website.
Sehr schön. Hattest du noch weitere KI-Updates?
Ja, noch eine zweite KI-News tatsächlich. Ja, auch verrückt. Wieder über ein neues Modell. Und zwar Claude 3. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Das ist ein wiederkehrendes Thema irgendwie in diesem Podcast. Unsere Aussprache von Namen oder generell von Dingen. Also man schreibt es C-L-A-U-D-E. Claude 3.
Claude ist es doch. Also der französisch ausgesprochen.
Okay, guck mal, du weißt es besser als ich. Ja. Claude 3 ist die Ergebnisse von Benchmarks veröffentlicht worden und ist der beste, also das beste aktuelle Sprachmodell, deutlich vor GPT-4 oder Gemini, vor dem Modell von Google. Das sind aber gar nicht die Hauptnews, über die ich so sprechen wollte. Also das ist irgendwie ganz nett zu wissen, ja, aber neue Sprachmodell, neue Benchmarks gibt es ja irgendwie öfters. Das sind jetzt allein nicht so die Riesen-News. Die eigentlich interessanten News sind, es ist öffentlich verfügbar, aber leider nicht für dich und mich, Ole, oder für die meisten Zuhörer in diesem Podcast. Claude 3 ist nämlich nicht verfügbar in der EU, nicht in Europa. Es gibt keine offizielle Begründung dafür, aber es wird wohl nicht daran liegen, dass es irgendwie als Markt noch nicht interessant genug ist, wenn man bedenkt, dass es unter anderem in Albanien verfügbar ist. Insofern die sehr wahrscheinlich naheliegende Antwort ist, man hat sich entschieden, es nicht in Europa zu veröffentlichen, weil die Regeln zu streng sind, weil es überreguliert ist. Womit wir genau auf das zurückkommen, wo ich, glaube ich, schon mal früher drüber gewarnt habe in ein paar vorherigen Podcast-Folgen. Man meint immer ganz gerne in der EU, man würde so einen großen Regulierungseffekt setzen, dass sich alle schon dran halten und dann andere Länder vielleicht sogar die Regeln als Vorbild nehmen. Es kann aber eben auch genau das rauskommen, was jetzt rausgekommen ist. Eine Firma entscheidet sich, das schlicht nicht in Europa anzubieten. Und da man es nicht vor Ort was Vergleichbares bisher entwickelt hat, wird man einfach zurückgelassen und die Konsumenten haben keinen Zugriff auf ihre Produkte. Insofern vielen Dank für den AI Act und die anderen Regeln, die sich so mit dem Digitalbereich befassen, hat ja gut geklappt.
Ich finde es sehr spannend, wie deine Emotionen sich verändert haben. Als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, waren es ja wirklich also eine feuernde Rede für die Zukunft der AI in Europa. Und jetzt bräuchten wir wirklich einen Videopodcast, weil man sieht dir die Verzweiflung schon so ein bisschen an. Und ich finde, das Problem ist da ja auch, wir machen ja nicht nur die Nutzer irgendwie am Ende oder führen die Nutzer zur Verzweiflung, weil wir irgendwie sagen, ist halt jetzt gerade blöd, dass du es nicht bekommst, aber ist halt so ungefähr, sondern wir sorgen da ja auch wiederum dafür, dass ja auch Firmen aus Europa gar keine Chance haben, irgendwie großartig dran teilzunehmen. Und selbst wenn in 20 Jahren irgendwie dann oder auch in 5 Jahren die Regeln auch in Amerika vielleicht angezogen werden, so wie sie es jetzt ja nach und nach mit der Datenschutz zum Beispiel tun, wo man sieht, okay, da orientieren sie sich schon ein bisschen an der DSGVO, dann haben wir halt trotzdem immer noch das Problem, dass die ganzen großen Firmen aus dem Bereich sich dann trotzdem erstmal in Amerika irgendwie angesiedelt haben und wir halt wieder am Ende da stehen und daran nicht profitieren und dann können vielleicht unsere Nutzer es irgendwann wieder benutzen, aber die Innovation, die kam halt trotzdem immer noch nicht und daran ändert sich dann halt auch nichts. Also, und ich finde, das ist ja auch nochmal ein viel größeres Problem, was langfristig uns als Standort auch einfach unglaublich unattraktiv macht. Und ich meine, zum Beispiel auch gerade in Deutschland müssen wir ja irgendwie gucken, was ist unser nächster großer Schritt für uns als Standort, wenn es die Verbrenner zum Beispiel nicht mehr sind oder auch der Mittelstand, den wir bisher haben, da müssen wir irgendwas finden. Und wenn wir uns das aber erfolgreich alles wegregulieren, was jetzt irgendwie an neuen, spannenden Bereichen irgendwie entsteht, dann kommt da halt nicht viel bei rum.
Es ist genau so, wie du sagst. Also du hast halt das Risiko, wenn du es überregulierst, dass Firmen sich erstmal woanders gründen und dann irgendwann die ganz großen Firmen, wenn die genug Ressourcen haben, um mit strengen Regulierungen umzugehen, dann auch den Markt in Europa öffnen. Aber als Startup irgendwie vor Ort, wo du ja nicht erstmal ohne die Regeln anfangen kannst, wenn du hier located bist, dann musst du natürlich auch von Anfang an compliant sein, ist es halt irgendwie sehr schwierig. Und so sorgst du dafür, dass du an deinem eigenen Standort keine Innovation mehr hast. Es ist also, ich habe jetzt so vorhin ein bisschen gemeckert, ich will auch gar nicht sagen, dass irgendwie alle Regulierungen, die wir haben, schlecht sind. So libertär bin ich auch wieder nicht eingestellt und ist gerade im AI-Act, machen wir auch nochmal eine weitere Folge zu, gibt es auch durchaus sinnvolle Bestimmungen, aber wenn man es übertreibt, dann landet man irgendwo eben an dem Punkt, an dem wir jetzt sind. Das ist eben ein Risiko, das man in eine Richtung hat. Was ich aber vor allem bemerkenswert finde an dieser Situation, ist Claude 3 wurde entwickelt von der Firma Anthropic. Und Anthropic wurde gegründet von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern, die OpenAI verlassen haben, weil es ihnen nicht mehr open genug war und zu kommerziell geworden ist und die ein Problem hatten mit der Zusammenarbeit mit Microsoft. Und diese Mitarbeiter wollten eben das ursprüngliche Gründungsstatement von OpenAI, dass es zum Wohle der Menschheit ist, aufrechterhalten. Insofern die Firma, die du hier jetzt rausgehalten hast aus dem Markt, das ist nicht gerade die überprofitorientierteste böse Firma, die auf Kosten von allen nur Geld verdienen will. Das ist eher eine positiv ausgerichtete Firma, die auf Vorteile für alle berichtet ist. Und wenn du solche Unternehmen oder solche Organisationen schon aus deinem Markt heraushältst und nicht nur Meta, dann solltest du wirklich überlegen, ob du es nicht übertrieben hast mit den Regulierungen, die du hast.
Das ist dann ja auch aber wieder das große Problem, was wir ja auch schon bei der DSGVO gesehen haben. So, das Gesetz wurde irgendwie gemacht, um Google, Facebook und Co. einen reinzuwürgen. Die haben halt einfach ein paar Milliarden genommen, ein paar Anwälte angeheuert, geguckt, wie finden wir alle Schlupflöcher, die es irgendwie gibt, und wie schaffen wir es einfach weiterhin, das Ganze trotzdem so durchzusetzen, wie es ist. Und was du ja auch bei einigen Strafen jetzt in der EU siehst, ist es uns nicht eigentlich egal, weil der Profit, den wir daraus ziehen, ist höher als die Strafen, die wir dafür zahlen. So, denen ist es am Ende egal. Und die Leute, die du damit am Ende vergraulst, sind halt irgendwie kleine Firmen, Startups und Mittelständler, die nicht die Millionen haben, um irgendwelche Anwälte irgendwie dann zu holen. Und das wirst du da ja auch haben, so. Ne? Wie du schon sagst, OpenAI arbeitet mit Microsoft zusammen. Die werden sicherlich auch mal, wenn es da irgendwie beim Thema Regulierung ein bisschen schwierig wird, denen sagen, guck mal hier, ne, wir kennen da jemanden, der kann euch da mal ein paar Tipps geben. Und dann hast du natürlich halt wieder die Firmen, wo du vielleicht sagst, das wäre cool, wenn die ein bisschen reguliert sind. Die sind wieder außen vor, und regulieren tust du dann halt, wie du eben schon sagst, die Open-Source-Anbieter und die neuen kleinen Startups irgendwie.
Wir gucken mal, wie die weitere Entwicklung ist. Also ich bin sehr gespannt, ob nochmal irgendwas aus Europa rauskommt und wie die bestehenden Firmen die Märkte jetzt aufteilen. Dann aber zu einer weiteren großen Firma, die auch unter Regulierung unterliegt, was aber nicht das Thema ist, über das wir sprechen, sondern wir reden über Reddit und deren Gang an den Börsengang. Möchtest du dazu eine Introduction geben?
Ich finde deinen Übergang sehr gelungen.
Also ich bin auch sehr stolz auf mich.
Ein Lob für dich. Ja, tatsächlich, also Reddit geht an die Börse, das hast du gerade schon gesagt. Es ist natürlich jetzt alles Mögliche rausgekommen. Die müssen ja eben so einen Katalog ausfüllen, um an die Börse zu kommen, wo sie so ein bisschen erzählen, wo stehen wir gerade, was machen wir gerade, was läuft nicht. Und aus diesem Katalog hat man so ein paar Sachen natürlich irgendwie mitnehmen können. Und zwar vorweg auch nochmal wieder passend zum letzten Thema. Reddit hat im Moment zwei große Geschäftsfelder, und das finde ich ganz spannend. Das eine ist Werbung, ne? Also irgendwie Anzeigen, die du nun mal auf Reddit siehst. Und das andere, und das finde ich ganz interessant, ist tatsächlich jetzt der Vertrieb von Daten an LLMs. Das heißt, du hast wirklich ja irgendwie schon vor ein paar Monaten oder Wochen zumindest gehört, dass eben Microsoft und OpenAI dann einen Deal mit denen geschlossen haben, und scheinbar wollen sie da jetzt an alle großen Anbieter rangehen, weil tatsächlich eben die Hersteller von den LLMs tatsächlich sagen, dass die Daten auf Reddit relativ gut sind, gerade durch diese Upvote- und Downvote-Metriken, und tatsächlich scheinbar relativ hilfreich eben für die Erstellung von solchen Modellen und sehr, sehr viel genutzt werden. Und das finde ich tatsächlich ganz interessant, weil das natürlich jetzt ein ganz neues Geschäftsfeld ist, was sie vor 2 Jahren noch nicht hatten. Da mussten sie sich alleine eben durch die Werbung finanzieren, und jetzt können sie da eben doch relativ gute Lizenzgebühren tatsächlich einstreichen.
Hast du mehr Details dazu, was gesagt wurde zu Upvotes und Downvotes, also warum das eine nützliche Metrik ist für LLMs?
Also so wie ich es eben verstanden habe, ist es halt eben dadurch, durch die Gliederung von Reddit, du hast eben diese Subreddits, das heißt, du hast ja schon mal irgendwie Inhalte gut sortiert in verschiedensten Bereichen, und dann hast du eben on top diese Upvote- und Download-Metriken, die ja wiederum zeigen, welche von diesen Inhalten relevant sind und welche nicht, macht es scheinbar, so mein Stand, relativ leicht, diese Daten sozusagen zu scrapen und da auch wirklich vernünftige Schlüsse rauszuziehen. Ob es jetzt in allen Subreddits immer zwingend dazu führt, dass wirklich die beste Antwort die meisten Upvotes bekommt, sei mal dahingestellt. Aber zumindest habe ich eben gehört, dass ja gerade OpenAI irgendwie in seinem neuesten Modell, also in dem GPT-4, ja irgendwie Reddit-Inhalte je nach Upvote bis zu 8-mal mehr gewichtet hat als eben andere Inhalte von anderen Social-Media-Seiten zum Beispiel.
Okay, du hast jetzt meinen Punkt gerade schon angesprochen, das ist eben genau das, was ich mich gefragt habe. Also eigentlich soll man ja Kommentare upvoten, die irgendwie zur Diskussion beitragen und die sinnvoll sind. Meine Erfahrung mit Reddit ist eher die Kommentare, denen die Leute zustimmen, kriegen Upvotes, und die anderen kriegen Downvotes. Also wenn du irgendwie in einem Subreddit für linke Politik oder für rechte Politik bist, dann kriegen eben Kommentare, die linke bzw. rechte Politik unterstützen ihre Upvotes und jemand, der widerspricht oder der quasi nicht der allgemeinen Auffassung in diesem Subreddit entspricht, kriegt Downvotes und ob dein Kommentar jetzt völliger Quatsch ist und das überhaupt nicht stimmt, was da steht oder ob er sehr gut recherchiert ist und ein exzellentes Argument für eine andere Richtung macht und mit Quellen belegt und so weiter, das ist in meiner Erfahrung ziemlich egal.
Die Frage ist natürlich, gehen sie auch einfach nur nach Up- und Downvote oder gehen sie auch einfach nach Anzahl der Votes? Also wie trending ist das Ganze überhaupt, egal ob jetzt positiv oder negativ. Und ich glaube, irgendwann kann vielleicht ja auch ein Modell irgendwie einschätzen, wenn der Subreddit an sich irgendwie R-Democrats heißt, dass es vielleicht einen Grund hat, warum republikanische Standpunkte dort nicht ganz so gern gesehen werden. Also das kann man ja vielleicht auch irgendwann in diese Wertung mit reinnehmen.
Dann ist aber halt die Frage, dient es wirklich zu zeigen, was einfach texthöherer Qualität ist? Oder dient es dazu, dass ein LLM erkennen kann, was der Nutzer hören will? Was ja auch sinnvoll sein kann oder nützlich jedenfalls. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Sales Point, wenn LLM je nach unterschiedlichen Nutzer andere Ergebnisse liefert, je nachdem, was es denkt, was derjenige hören will. Ist halt eine andere Herangehensweise, macht sich vielleicht nicht ganz so gut als Argument im IPO-Dokumenten.
Meinst du tatsächlich? Die Frage ist ja auch, wofür brauche ich die Daten? Dann brauche ich sie für das Faktische oder brauche ich sie vielleicht auch eher für das Aktuelle? Ne? Also nutze ich sie vielleicht auch eher, um aktuelle Themen und aktuelle Diskussionen besser durchleuchten zu können. Ne? Da ist dann ja auch die Frage, habe ich dann da faktisch richtige Antworten oder habe ich halt eher Meinungen und die Verbreitung von diesen Meinungen, die ich dadurch natürlich dann auch wiederum wahrnehmen kann.
Wurde was gesagt in den Unterlagen dazu, wie viel Geld man eigentlich verdient hat oder plant zu verdienen mit diesem Business-Sektor?
Also soweit ich weiß, ich habe jetzt nicht die gesamten Unterlagen selber durchgelesen, ist zumindest eben der aktuelle Deal, den sie da gemacht haben, noch unter Verschluss. Deswegen gibt es da noch keine Zahlen, woran man sich irgendwie festhalten kann. Aber es soll zumindest irgendwie über kurz oder lang mindestens genauso viel werden wie das Ad-Business. Dementsprechend rechnen sie schon mit ein paar Milliarden, die da irgendwie bei rumkommen tatsächlich.
Also ich hatte mich eben gefragt, ob man wirklich über diesen Verkauf so viel Geld verdienen kann als Social-Media-Plattform oder ob das Ganze eben ein bisschen mehr so Marketing-Talk ist, so AI ist jetzt irgendwie das Thema, über das alle reden und deswegen sagen Reddit, oh guck mal, wir verdienen auch Geld mit AI, wir sind jetzt ein AI-Business, das macht sich halt irgendwie gut. Ich war nicht so zu 100% überzeugt, dass OpenAI oder Google oder wer auch immer wirklich bereit sind, so große Summen zu zahlen für den Text, dass du damit gleich viel verdienen kannst, aber vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht finden wir es heraus, wenn irgendwo mal die Zahlen veröffentlicht werden.
Ich wollte gerade sagen, sie wollen jetzt ja irgendwann im Q2 an die Börse gehen und dann werden wir ja irgendwann auch die ersten Zahlen dann mal veröffentlichen müssen und spätestens dann wird man zumindest mal ein grobes Gefühl dafür bekommen, was da gerade bei rumkommt. Wahrscheinlich werden sie es geschickt irgendwie in den verschiedenen Positionen verstecken.
Dass ich wollte gerade genau sagen, weißt. Also ich bin kein Experte für Börsenrecht, aber ich meine zu wissen, dass man nicht nach einer bestimmten Struktur seinen Umsatz veröffentlichen muss, sondern du kannst eben deine Sektoren irgendwie selber definieren und da dann auch durchaus Sachen verstecken.
Gut, du hast aber natürlich irgendwie, soweit ich das mitbekommen habe, ja schon mal grobe Zahlen, was bisher Werbeumsätze waren. Das heißt, du kannst dann ja trotzdem irgendwie gucken, okay, wie viel haben sie an Umsatz gemacht? Gehen wir von einer Steigerung von 10% bei den Werbeumsätzen aus? Wie viel mehr ist noch dazugekommen? Das wirst du plus minus mit ein paar anderen Themen dann halt dem Thema KI zurechnen können. Ne? Also ich sag mal, Analysten sind ja meistens auch so fündig, dass sie schon irgendwie verstehen, so grobe Richtwerte zu geben, wie viel davon ist jetzt wirklich KI-Business und was ist halt einfach nur irgendwie nette Worte, die sich halt in so einem Prospekt ganz schön anhören.
Dann müssten wir jetzt aber eigentlich damit rechnen, dass der Umsatz sich verdoppelt. Also wenn du gerade gesagt hast, es soll genauso viel sein wie das Werbebusiness. Gut, es gibt noch Reddit Premium,
aber auf lange Sicht
nicht so richtig viel. Okay, aber das würde man dann ja früher oder später zumindest erwarten. Ich bin erneut ein bisschen skeptisch. Das wäre ja eine Gelddruckmaschine, aber ich lasse mich gerne überraschen.
Yannick kauft jetzt erstmal Aktien direkt am IPO. Nee, und dann hat man so ein bisschen tatsächlich auch Zahlen eben in dem Ad-Business bekommen und man sieht da, und das ist eben das große Problem, was Reddit eben auch hat, viele sagen ja, oh mein Gott, Reddit ist total die tolle Plattform, weil ich habe irgendwie meine Subreddits und ich weiß ja schon, was die Leute in diesen jeweiligen Foren dann sozusagen interessiert und die kann ich ja perfekt bewerben und warum verdient Reddit damit nicht schon doppelt so viel wie Facebook, das ist doch viel schöner und funktioniert doch viel besser. leider, und das hast du in solchen eher Foren charakterisierten Netzwerken halt häufig, sind die Leute auch ein bisschen ja genervter, was dem ganzen Thema Werbung irgendwie gegenübersteht. Das heißt, du siehst zwar schon, dass Reddit ganz gute Erfahrungen hat, was Werbung angeht, gerade was eben so zielführende Werbung angeht, also die Lead-Preise, sag ich mal, sind verhältnismäßig gut. Was aber unglaublich teuer ist, ist auf der anderen Seite dann tatsächlich überhaupt erstmal irgendwie tausende Leute zu erreichen, weil du einfach doch eine sehr, sehr hohe, geringe Toleranz Werbung gegenüber auf Reddit hast. Und das ist halt ein großes Problem, was sie schon immer hatten. Und was halt, wie gesagt, sehe ich häufig bei solchen forumbasierten Netzwerken, weil du da halt meistens zumindest lange Argumentationen miteinander hast. Sie müssen nicht zwingend hochwertig sein, je nachdem, wo du dir bei Reddit jetzt gerade bewegst. Aber du hast einfach meistens ein Thema, mit dem du dich sehr lange auseinandersetzt. Und wenn du dann im Subreddit für Weinkenner bist, dann heißt es halt nicht, dass du da irgendwie Werbung für Weingläser machen kannst und die sofort dir alle aus der Hand reißen. Und dann wirst du sogar eher, und das siehst du da häufig bei solchen Werbungen, dann halt noch Diskussionen unter der Werbung sehen, wo sie dir dann erzählen, was das für ein bescheuertes Produkt ist und warum sie das auf gar keinen Fall kaufen würden.
Aber weißt du, was interessant ist? Ich habe genau solche Diskussionen gesehen, wie du gerade gesagt hast. Ich habe aber auch schon viele Werbeposts mit null Kommentaren gesehen, wo ich gedacht hätte, dass welche wären. Ich bin nicht ganz sicher, ob man das abschalten kann, aber es ist ja ein Indicator. Ich muss das, glaube ich, mal ausprobieren, ob ich selber einen Kommentar schreiben kann das nächste Mal, dass ich sowas sehe.
Ich habe sowas auch schon mal gesehen. Ich glaube tatsächlich, zumindest irgendwann, als ich mich da mal ein bisschen mit auseinandergesetzt habe mit Reddit-Werbung allgemein, ist jetzt schon irgendwie über ein Jahr her, glaube ich, da hing es davon ab, wo das Ganze ausgespielt wird. Also du siehst ja zum Beispiel irgendwie Apple wirbt ja häufig auch einfach auf der Startseite bei dir sozusagen in deinem Feed. Und wenn ich es richtig gesehen habe, dann ist es da sozusagen standardmäßig aus. Wenn du in einzelne Subreddits reingehst, kann man da, glaube ich, dann wiederum reagieren. So war es zumindest damals. Ich weiß nicht, wie es jetzt heutzutage ist.
Interessant. Ich habe mal eine Werbung gesehen für ein Mittel, das man sich auftragen kann, das angeblich den Bartwuchs anregen soll. Und die Kommentare haben genau das geschrieben, was auch mein erster Gedanke war. Nämlich, gibt es irgendeine klinische Studie dazu, die tatsächlich belegt, dass das gehen soll? Oder verkaufst du mir irgendwelches Schlangenöl? Und wahrscheinlich eher das Zweite.
Gut, solche Kommentare kannst du natürlich auf Facebook in dem spezifischen Fall jetzt auch manchmal bekommen, wobei da wird eher grundsätzlich gemeckert, ich habe vor 20 Jahren sowas mal benutzt und hat nicht geklappt, geht doch weg. Oder warum sind jetzt solche Lungenleute hier in meiner Timeline und tun so, als ob sie erfolgreich sind? Das ist ja eher so der durchschnittliche Kommentar bei Facebook. Dann habe ich doch lieber solche inhaltlichen Rückfragen, die ich bei Reddit bekomme.
Eins muss ich jetzt aber doch noch anmerken, auch wenn ich weiß, dass es gerade nur ein Witz war. Ich habe nicht vor, Reddit-Aktien zu kaufen beim IPO. Ich halte Microsoft-Aktien und halte das für den deutlich sinnvolleren Weg, sich an KI-Innovationen zu beteiligen, als indirekt über eine Firma, die Daten an LLMs verkaufen will. Keine Anlageberatung.
Ich wollte es gerade auch noch einfügen, tatsächlich. Aber ich finde auch immer sehr, sehr schwierig, tatsächlich relativ früh in solche Aktien zu investieren, weil du halt häufig ja doch erstmal eine Findungsphase hast und dann enttäuschen die ersten Zahlen und dann bist du irgendwie relativ schnell 60% in der Miese, gerade nach so einem IPO. Und ich glaube, da macht es mehr Sinn, vielleicht auf anderem Wege dann sein Geld zu verbrennen, wenn man das unbedingt möchte.
Du hattest noch eine Frage, wo wir gerade bei Anlagen sind, oder wolltest du zu Reddit noch was sagen?
Nee, aber das ist tatsächlich...
Ich fand, das war eine sehr schöne Überleitung wieder.
Guter Übergang, wo wir gerade von Geldverbrennen sprechen. Yannick, wie ist denn jetzt das Leben als Bitcoin-Investor tatsächlich?
Wieso Geld verbrennen? Ich bin gut im Plus. Ich weiß gar nicht, was du hast.
Nee, wir müssen kurz dazu sagen, die Folge ist zwar jetzt vor 2 Wochen rausgekommen, wir haben sie aber ein bisschen früher aufgenommen, weil ich glaube tatsächlich, unsere Folge ist auf einem temporären Top erschienen. Und wenn man das sozusagen jetzt als Maßstab anlehnen würde, dann bist du, glaube ich, im Moment irgendwie 10% im Minus.
Aber ist die Folge genau auf dem Peak erschienen, echt?
Ja, die war ja jetzt diese Woche, wo wir jetzt aufnehmen. Jetzt wisst ihr wieder, wann wir aufnehmen. Und da war jetzt Mittwoch oder so das Peak und Montag ist die Folge rausgekommen. Das heißt, das klingt gerade so, als wärst du ein perfekter Top-Indikator.
Das wäre schon Kunst gewesen, wenn ich es geschafft hätte, genau auf der Spitze zu investieren, weil die war auch relativ kurz nur da. Aber ganz so ist es dann doch nicht.
Das ist ja auch was ich mir hier auch jetzt letztens wieder gefragt habe. Es gab ja irgendein armes Schwein, was vor 4 Jahren bei $69.000 investiert hat. Sonst wäre dieser Preis ja nicht entstanden. Ne? Marktpreise entstehen ja immer nur durch Angebot und Nachfrage. Ja. Und die Person hatte jetzt ja echt sehr schlechte 4 Jahre. Das muss man jetzt ja einfach mal kurz so festhalten, weil du halt wirklich, wo die Ersten schon wieder geschrien haben, krass, wir haben uns verdoppelt und oh mein Gott, und ich bin reich. Und die guckt auf ihr Portfolio und denkt sich, cool, immer noch -50% läuft bei mir.
Ich kann ja aber hier mal, also um deine Frage zu beantworten, wie es alles anfühlt, ich kann hier mal ein bisschen erzählen, wie meine Investments so aussehen. Wie gesagt, alles keine Beratung, wir sind hier keine Finance-Investor, einfach nur das, wofür ich mich entschieden habe. Also den Großteil meiner Investments liegt ja in breit gestreuten ETFs. Dann halte ich 3 Einzelaktien und 2 Kryptos. Und die Einzelaktien sind Microsoft, Alphabet und BioNTech. Und die Kryptos sind Bitcoin und Ethereum. Und wenn ich mir gucke, wie die Einzelaktien und die Kryptos so gelaufen sind und wie die ETFs so gelaufen sind, dann muss ich sagen, ist es schon sehr verlockend, das mit dem breit diversifizierten Investment aufzugeben und der neue Stockpicker zu sein, außer BioNTech, das lief jetzt nicht so doll. Aber die anderen Sachen, also ich glaube, ich habe jetzt mit Bitcoin in den paar Wochen deutlich mehr Plus gemacht als in ETFs über Jahre.
Das ist halt leider immer das große Problem, dass man dann, wenn man da nicht so ein bisschen vielleicht auch noch mal kurz eine Sekunde drüber nachdenkt, nachdem man dann diese Pluszahlen gesehen hat, dass man dann halt irgendwie da so ein bisschen ja reinspringt und dann halt ein halbes Jahr später aber noch mal drauf guckt und sich denkt, das ist aber schade, dass es jetzt so gelaufen ist. Was ich sehr schön finde, seit unserer letzten Folge, wir hatten ja kurz mal über das NIR-Protokoll geredet, der Gründer dieses Protokolls hat jetzt irgendwann letztens tatsächlich auf der Bühne mit Sam Altman gestanden, was dazu geführt hat, dass jetzt alle plötzlich diesen Coin auch als AI-Coin wahrnehmen und er sich in kürzester Zeit verdoppelt hat. Ja, das heißt, da sieht man mal wieder, wie rational das Investment so im Kryptomarkt tatsächlich läuft. Ja, also der hat da jetzt 3 Worte auf derselben Bühne gesagt wie Sam Altman und das rechtfertigt jetzt erstmal so einen Anstieg. Also ja, alles solide.
Ich glaube, ich wiederhole den gleichen Vorschlag nochmal, den ich vor Jahren schon gemacht habe. Wir sollten unsere Firma einfach von Northpro Consulting in Northpro AI Tech oder sowas umbenennen und dann IPO machen und 20 Milliarden einnehmen, weil Leute das einfach kaufen, weil AI draufsteht.
Northpro AI Crypto Future Holdings GmbH.
Gute Idee. Erneut keine Anlageberatung. Ich habe das Gefühl, dieser Hinweis wird immer wichtiger, je weiter wir im Podcast vorschreiten.
Ich kenne tatsächlich einen Podcast, der heißt tatsächlich einfach Not Financial Advice. Das finde ich ist auch ganz schön. Also da ist schon mal ganz klar, was du definitiv danach nicht machen solltest.
Jetzt kann ich aber die Frage eigentlich an dich zurückstellen. Du hast ja ein bisschen mehr in Krypto investiert als ich. Gehst du jetzt eigentlich schon in Rente und kaufst eine Insel auf den Bahamas oder so? Kann ich da dazukommen, um da Urlaub zu machen?
Also wir können gemeinsam einen Urlaub auf die Bahamas buchen. Ich glaube, das kriegen wir sogar schon fast hin.
Noch keine Insel zu kaufen, aber so weit sind wir immerhin schon.
Die Insel ist noch nicht ganz drin. Nee, aber es ist halt auch wieder das, was du auch gerade meintest, wenn du halt tatsächlich dann in einem Monat ein Plus hast, was ein Gehalt übersteigen könnte, je nachdem, was man so verdient, verlockt es sehr, dann die restlichen Prozente, die bei mir ja auch immer noch eher in breit gestreuten ETFs liegen, was auch noch so bleiben wird, weil auch ich tendenziell langfristig gerne ein bisschen Sicherheit in meinem Portfolio habe, verlockt es trotzdem zu sagen, ach komm, egal, all in, und nächstes Jahr kann ich dann ja das 10-fache davon wieder in die ETFs stecken. Ich kann mich aber bisher noch relativ gut zusammenreißen und tue das nicht, also bleiben wir nochmal auf dem Boden der Tatsache und gönnen uns dann nur den netten Urlaub und nicht die Insel.